Roommates dieses Landes, we're back, zu zweit wieder, nachdem Christian Ulm wirklich eine sensationelle Gästefolge gemacht hat. Und ja auch noch, Joko, hast du die letzte kleine Halbgare, wie ich sie genannt habe, Folge, die halbgekochte, hast du die, wie hast du
ich
davon?
Ich habe, und ich war kurz irritiert, muss ich fairerweise sagen, ich habe natürlich, weil wir ja gesagt haben, wir hauen auch zwischendurch mal einfach eine Folge raus, wenn wir Bock drauf haben, und habe diese Push-Notification angemacht, dass wenn eine neue Folge kommt, dass ich erinnert werde, weil wir ja auch gesagt haben, wir droppen einfach mal dann, wenn wir Bock haben, dass man immer weiß, wenn die neue Folge da ist, und dann kam, neue Folge ist online, und ich dachte mir ganz kurz, so, warte mal ganz kurz, wie kann es sein, dass der jetzt eine neue Folge draußen ist. Ich habe ja gar keine mit Paul aufgenommen, um dann festzustellen, dass du eine mit McLemore aufgenommen hast, was auch eine sehr, sehr gute Folge geworden ist, muss man auch sagen. Und es lohnt sich quasi, das ist der Beweis dafür, dass ihr euch dieses kleine Häkchen setzt, dass ihr eine Push-Notification haben wollt, wenn wir denn dann unsere Folge droppen, wenn man das so sagen will.
Genau, weil wir ein paar kleine Halbgare vorbereitet haben. Also der Köcher ist gefüllt. Und heute haben wir aber eine volle, eine durchgekochte.
Absolut.
Nicht medium rare, sondern.
Nicht medium rare.
Was ist denn das andere? Well done.
Ich bin hier auf einer heißen Kanonenkugel reingeritten.
Ja?
15 Sekunden bevor wir losgelegt haben, habe ich mich auf meinen Platz gesetzt und bin wirklich gerade erst nach Hause gekommen, weil ich das Wochenende über in Hamburg war und in Berlin und sehr viel gearbeitet habe. Da haben wir auch ausgiebig drüber erzählt und ich habe mich natürlich abermals wieder verletzt und merke es auch jetzt gerade, während ich hier sitze noch. Ich muss, glaube ich, morgen nochmal zum Physio. Aber auch du hattest, ich würde sagen, back to life, back to reality. Der alte Paul Ripke ist wieder da. Es gab, ich weiß nicht, wie viele Sportarten und wie viele Super-Promi-Namen in deinem in den letzten 5, 6, 7 Tagen waren, aber ich zähle einfach mal ganz kurz in meinem Kopf durch. 1, 2,
George,
3, Brad, warte, 4, Kate, wenn man den amerikanischen Bachelor noch mitrechnet, 5.
David. Obama. Alle am Start. Das alles und noch viel mehr in der neuen Folge AWFNR. Ausgezeichnet mit der goldenen Henne und präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Hallo Joko.
Hallo Paul.
Du bist nach Hause geritten wie auf einer Kanonenkugel.
Ja,
vor 4 Sekunden noch per WhatsApp gesagt, bin gleich da.
Ich war in Hamburg am Wochenende und hab mir so ein bisschen, so ich hatte mir schon einen Zeitpuffer eingeplant für Dinge, die schief gehen könnten auf der Rückreise, aber so viel Zeitpuffer hatte ich nicht eingeplant und dann war es ein bisschen ärgerlich. Es ist 8:45, Sonntagabend, um euch in die Gemütsverfassung eines Joko Winterscheid und eines Paul Ripkes zu setzen. Ich bin in München, du bist in?
New York.
New York, State of Mind.
Meatpacking District, New York. Wie warst du in Hamburg?
Im ganze Wort.
Ja. Was? In ganze Wort?
Heißt es nicht ganze Wort oder wie heißt dieses eine Hotel da? Das ist das einzige Hotel, was ich da kenne.
Nein, ich schlafe im Soho-Haus.
Ah, okay. New York. Ist das nicht ein bisschen in die Jahre gekommen, um direkt so einen Bohem-Talk zu beginnen?
Nein, finde ich nicht.
Nee?
Ich bin hier sehr glücklich, ja. Und außerdem gibt es ja das Dumbo-Haus in Brooklyn,
stimmt,
was gerade hottest shit ist. Und da kann man dann quasi lunchen gehen oder was auch immer. Und wenn wir schon bei Bohem sind, ich bin aus den Hamptons zurückgekommen, weil ich so...
Gott. Also, aber bist du aber ganz standardmäßig mit dem Chopper reingeflogen oder bist du mit der Bahn?
Mit dem Zug für 32 US-Dollar bin ich mit dem Zug gefahren. Ich habe den Satz wollte ich tatsächlich irgendwann einmal sagen, dass ich sage, es war zu heiß in der Stadt. Ich bin von Manhattan auf die Hamptons übers Wochenende. Da ist einfach immer so ein schöner Wind.
Warst du vorher schon mal da?
Nein, war ich noch nicht.
Und?
Ist wie Sylt.
Wirklich?
Sehr ähnlich wie Sylt, ja.
Aber ich finde das ja, also das steht auch auf meiner To-Do-Liste, dass ich das gerne irgendwann mal erleben. Sylt habe ich schon erlebt, aber ich habe auch eine große Faszination für Sylt, minus der Menschen, die man auf die man jetzt ja vielleicht nicht so Bock hat, die dann da ja auch durchaus existieren, die dann da so im Karree ihre Autos immer auf 100 beschleunigen, damit alle wissen, dass sie einen Sportauspuff haben. Aber ich stelle mir irgendwie die Hamptons so amerikanisch weitläufiger vor, oder ist es auch so, weil Sylt ist ja eigentlich dann an den Orten, wo man Ruhe hat, wunderschön, und an den Orten, wo es voll ist, kann es auch wunderschön sein, aber man muss halt selber auch voll sein.
Also es ist wirklich einfach sehr, sehr ähnlich. Es ist auch eine Insel, also jetzt nicht komplett allein, sondern man fährt da mit dem Zug entlang und ist 3 Stunden weg von Hamburg und es war dann schlechtes Wetter dort und der Strand sah auch so aus wie Sylt.
Du hast gerade gesagt, 3 Stunden weg von Hamburg. Du meinst, es ist 3 Stunden weg von New York.
Ja, aber also von Hamburg ist das Sylt 3 Stunden
weg. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, du redest über die Hamptons.
Nee, ja, auch. Also ich rede über die Hamptons, aber ich wollte das in Relation stellen zu dir. Ich bin völlig verunsichert, muss ich sagen, weil ich habe gerade eben mit meinem Patenonkel, unserem guten alten Freund Armin Krauter, weißt du?
Ah, ja.
Ja, und der hat mich angerufen und wir haben uns so unterhalten, wie es so geht. Und er hat gesagt, ich habe jetzt lang mit mir gerungen, aber ich muss dir sagen, ich finde es eine Unverschämtheit, dass du, also nicht nur unverschämt, er hat gesagt, ich sage 2 oder 3 Ausdrücke viel zu viel im Podcast. Und das ist dies und das bla 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 und das Wort grundlegend. Und jetzt denke ich die ganze Zeit drüber nach, ich darf auf keinen Fall dies und das bla 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 sagen. Und ich darf auch keinen Fall grundlegend sagen. Wenn ich grundlegend sage, bitte korrigiere mich sofort. Ich möchte ja nicht, dass Armin unzufrieden in der Mommsenstraße sitzt. Ja, habe ich. Wir können einen kurzen trinken, ja.
Oh Gott. Jetzt muss ich kurz überlegen, habe ich noch hier von unserem, ich habe noch den gesponserten Gin hier.
Kann man den Monkey 47, guter
Gin. Monkey 47. kann man den so trinken? Ich habe aber keinen Schnaps hier. Ich habe noch Wein da, ich gucke gerade hier. Ich brauche so eine Hausbar hier. Ich habe heute wirklich so Hausbars gegoogelt, wie coole Hausbars aussehen. Ich hätte gerne hier unten in meinem Kellerloch, wo ich immer aufnehme, hätte ich gerne so eine richtige dirty Hausbar. Ich habe überlegt, ob ich mir eine Disco-Kugel an die Decke hänge und dann noch so eine laute Anlage hier reinbaue, dass es so ein Kartenkeller wird, weißt du, wo man so kartelt. In München spielen ja immer alle, wie heißt das, Schafskopf. Oder Schafskopf, jetzt habe ich wahrscheinlich schon geoutet, als der Trottel das nicht richtig weiß, aber ich kann es nicht, aber ich würde es so gerne spielen können, weil ich so viele kenne hier in München mittlerweile, die sagen so, kannst du Schafkopf oder Schafskopf, wie auch immer es richtig heißt. Da triggert mich gerade der Gedanke an Schnaps, dass ich das hier wirklich jetzt vorantreiben muss, weil dass ich jetzt hier keinen Schnaps habe. Ich habe ein bisschen Angst, ob das eine gute Idee ist, wenn ich jetzt sage, lass uns jedes Mal, wenn du sagst, grundlegend trinken wir einen kurzen, weil du könntest ja auch einfach absichtlich sagen,
Du hast schon Erfahrungen in solchen Spielen, ne?
Aus der ja, ich habe große Erfahrungen in solchen Spielen. Ja.
Naja, auf jeden Fall wollte ich schon immer mal die Hamptons mir angucken. Jetzt so mein absoluter Fall war es nicht landschaftlich. Es war interessant, dort mal hinzugehen. Unfassbar teuer alles. Also wirklich nicht mehr bezahlbar.
Noch teurer als teuer. Die City.
Ja, viel. Also hat auch wirklich wenig Spaß. Ja, ja, total. Also ein völlig ranziges Hotelzimmer, $800. Es macht
Nein.
überhaupt gar keinen Sinn, ja, also völlig bescheuert. Aber wenn man mit den richtigen Leuten da ist und ich war da mit Elias unterwegs und habe Tommy Haas beim Tennisspielen zugeschaut.
Das habe ich auf Insta gesehen. Ich wollte auch mal ganz kurz horchen, was ist das da mit Tommy Haas? Ihr wart ja auch schon 2-3 Mal irgendwie mit dem Bike zusammen unterwegs. Ist das quasi das Vortasten, dass wenn ich da bin, dass wir mit seiner Frau abhängen können und uns Tränen lachen dürfen?
Ja, soweit habe ich es noch nicht geschafft, aber Tommy Haas ist, ich glaube, ich bin in seine DMs geslidet und habe ihm so geschrieben, hey, oder er hat auf irgendwas reagiert, ich weiß nicht mehr. Und seitdem gehen wir Mountainbike fahren. Wir waren jetzt schon 3-mal Mountainbike fahren und uns über dies und das unterhalten. Oh, da war's. Oh, hast gemerkt? Dies und das. Wir haben uns über verschiedene Sachen unterhalten. Entschuldigung, Armin.
So lange habe ich nicht bei dies und das gesagt, wir trinken was, weil jetzt bin ich noch safe. Ich kann ja mal eine Strichliste führen, vielleicht kriegen wir es hin.
Ja, und dann waren wir, es war ein bisschen, da war auch noch ein Dritter dabei, der dann kennengelernt hat, ein Holländer. Und irgendwann war es dann so, ging es um Olympia und was da so passiert ist. Und dann war ich so, oh, Tommy, du hast doch eine Medaille gewonnen. Also ja, ja. Eine silberne Medaille. Und dann ich so, ja, oh, ja, das ist ja nicht schlecht. Und dann der andere, ja, ich habe auch 2 Goldmedaillen gewonnen. Und ich saß dann so da und war, ich habe keine Medaillen gewonnen.
Aber ist er ein guter Typ? Also ich kenne ihn nur, ich habe ihn einmal im Stangelwirt beim Berg rauf joggen sehen und dachte mir so, okay, wenn du freiwillig diesen Berg da hochjoggst, dann musst du auf jeden Fall irgendwie auch in deiner Freizeit Bock haben auf Leistungssport. Weil sonst macht es keinen Sinn. Währenddessen habe ich mich einfach in die Bar gesetzt und habe mir ein großes Bier bestellt. Und der kam eine Stunde später komplett verschwitzt wieder. Und da dachte ich mir so, Alter, ey, das ist wirklich eine krasse Leistung gewesen. Und fand das aber irgendwie beeindruckend, wenn du dann so einen Profisportler in seiner Freizeit wahrscheinlich dann auch wirklich trainieren siehst. Der hat, ich weiß nicht, ob er sich irgendwas vorbereitet hat, aber dass er dann halt echt eine Stunde da in den Bergen joggen geht, das ist ja was anderes, als wenn ich hier auf dem platten Land in München laufen gehe, so, da war ich beeindruckt. Aber wir haben noch nie ein Wort miteinander gewechselt und habe keine Ahnung, wie er so ist.
Er ist sehr lustig und er ist sehr, sehr fit. Also bei uns war es auch, einmal waren wir halt fahren und bei meinem Fahrrad ist die Batterie leer gegangen. Wir haben ja diese E-Mountainbikes und damit kommt man schnell den Berg wieder hoch. Und dann hat er so gesagt, komm, wir wechseln kurz. Und ich so, nee, ich habe sie ja leer gefahren, da muss ich jetzt irgendwie. Und dann fährt man halt langsamer. Die sind ja auch wirklich sehr, sehr, sehr schwer, diese elektrischen mit den Batterien, die Fahrräder dann. Und dann, also da darf man wirklich nicht auf leere Batterie fahren, weil da macht es überhaupt keinen Spaß, erst recht, wenn du hochfahren musst. Und so, dann hat er nochmal gesagt, komm Paul, das ist kein Problem, wir wechseln. Ich so, nein Tommy, ich will mein Fahrrad nicht mit dir. Das finde ich absolut degradierend und dann unwürdig. Also meine Würde will ich ein bisschen behalten hier noch. Und als er dann das dritte Mal das sehr deutlich gesagt hat, haben wir gewechselt. Und er ist ohne Akku genauso schnell wie ich mit Akku dann mit seinem Fahrrad gefahren. Der ist so unfassbar fit. Das habe ich wirklich, also Kudos. Der spielt ja auch noch so Senior Tour und spielt dann, als wir ihn da dann Tennis spielen, also die haben da so ein Show-Event quasi gemacht und war dann zwar geil, weil Tommy hat mich so eingeladen, hat gesagt, hier, und weil er wusste, ich bin in New York und komm noch rum und dies und das. Und ich so, ja, klar. Und dann hab ich gesagt, oh, und ich treffe da wahrscheinlich Elias, den könnte ich mitbringen. Also, Elias ist ein Freund von dir? Oder ich so, ja, Elias Mbarek. Und dann so, ja, bring den ruhig mit, was macht der so? Und ich so.
Aber wollte gerade sagen, ist er noch so im Loop oder ist er einfach raus, weil er in Amerika lebt?
Null. Also er wusste, hat den Namen Elias Mbarek noch nie gehört davon.
Verrückt.
Und was ja auch, also Elias fand es auch sehr lustig und hat gesagt, das war mega geil. Und der lebt ja, glaube ich, seit er 16 ist in Amerika, 15. Und wenn er das so erzählt, wie er da so früh nach Amerika gegangen ist und sich durchgesetzt hat und da in der Nick Bolletieri, das hat er mir alles, also es ist schon, und ich habe dann auch während dem dritten Mal oder so gemerkt, dass ich tatsächlich meine Rückhand als 14, 15-Jähriger von beidhändig auf einhändig umgestellt habe, wegen ihm. Und also, weil er die schönste einhändige Tennisrückhand auf der ganzen Welt einfach hat. Also Rückhand-Slice von Steffi Graf und Rückhand-Topspin von Tommy Haas ist wirklich beeindruckend. Und also es sind schon so Kindererinnerungen von dem wieder. Aber also sehr, er ist saulustig, und lebt natürlich in einer interessanten Situation. Das ist halt, also wir sprechen dann schon viel über Amerika, Deutschland, in L.A. zu leben, wie das ist mit Kindern und dies und das. Und wie geht man mit TikTok um? Wie geht man, da war schon wieder dies und das. Hast du gemerkt? Hast du einen Strich gemacht?
Ich höre das gar nicht. Ich glaube, du bist da wirklich besser drauf konditioniert, weil du auch weißt, wann du es einsetzt. Ich höre es gar nicht. Das ist so, also nicht, weil ich dir nicht zuhöre, sondern weil ich es einfach nicht wahrnehme. Shit, dies, das, gut. Aber grundlegend hast du noch nicht gesagt, glaube ich.
Aber nichtsdestotrotz.
Ja, Entschuldigung. Egal, ob du dies, das gesagt hast. Das ist dann aber, weil das sah so, ich habe es auf Instagram nur gesehen, als du mit Elias da bei diesem Tennisspiel warst, wo Tommy Haas in den Hamptons da, glaube ich, auch alleine gegen zwei
Satz,
gespielt
oder?
Hat, ne? Ja, absolut. Ich habe auch gerade versucht, es hier nur noch ein bisschen auszuschmücken. Aber was, das wirkte so privat. Das wirkte jetzt gar nicht so wie, das war ein Event.
Nee, das waren, ich glaube, eine Venture Capital Firma. Ich weiß nicht, ob du dich so im Fonds, Vermögensberatungsbereich ein bisschen auskennst. Und da, die haben sich wohl zusammengetan und haben eine Firma gegründet. Und bei einem von den Gründern zu Hause wurde dann vorgeladen. Da waren 15, 20 Leute oder sowas. Und es war sehr exklusiv. Ich kam da mit meiner pinken kurzen Hose an und Birkenstocks, war ein bisschen underdressed. Und dann haben die da ein Showmatch gemacht neben ein Spieler war da auch da, der mitspielt. Und dann haben sie einer gegen zwei und dann haben sie zwei gegen zwei gespielt. Dann haben sie Dingles gespielt. Dingles, und da ist er sehr von überzeugt. Also da hat er mir schon oft von erzählt. Das ist quasi eine neue Form des Tennis. Also wird auf dem Tennisplatz gespielt. Zwei Leute, Doppel quasi, spielen über Kreuz einen Ball aus. Und derjenige, der dann, wenn der erste Punkt, der erste Ball schief geht, dann schreit man Dingles. Und dann geht es beim zweiten Ball um beide Punkte. Klingt kompliziert, ist aber sehr lustig anzuschauen. Soll er mal irgendwann erklären. Vielleicht holen wir ihn hier mal in den Podcast irgendwann.
Ja, ey, voll
aber,
gerne.
Ganz grundlegend super netter Typ. Und wir hatten einen großartigen Tag da oder Nachmittag und sind dann auch essen gegangen. Und dann bin ich mit dem Zug wieder zurückgefahren. War echt also war beeindruckend natürlich irgendwie das alles da zu sehen und es ist wirklich alles so, wie man sich's vorstellt. Die Leute essen Austern, es gibt sehr, sehr große Autos, die da durch die Gegend fahren. Das ist alles so ein bisschen, ja, da hat man es geschafft, würde ich sagen. Also jeder strahlt so grundlegend aus, ich muss mich nicht mehr beweisen und hat so eine gewisse reiche Lässigkeit. Und das war schon durchaus beeindruckend, was
ich kann nur jedem auch empfehlen, du kennst die App wahrscheinlich auch für eure Region, wenn du mal schaust, ob es was Neues zu beziehen gibt. Zillow, das ist so das amerikanische Immobilien-Scout, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die App liebe ich, weil ich habe auch schon ein paar Mal mit dem Gedanken gespielt, was wäre denn, wenn man irgendwie seinen Lebensmittelpunkt verlagert. Und habe dann da immer wieder reingeguckt und guckt auch immer wieder rein und gibt dann da verschiedene Städte ein und verschiedene Orte ein und schaue dann immer so, wie der Markt so generell ist, um einfach für den Moment, dass man sich wirklich entscheiden sollte, seinen Lebensmittelpunkt zu verlagern, vorbereitet ist, dass man die Märkte kennt. Und da habe ich irgendwann aus Gag tatsächlich auch mal die Hamptons eingegeben. Und es ist leichter, in den Hamptons was für 80 oder 100.000 zur Miete im Monat zu finden, als was für 8 oder 10, was ich schon verrückt finde, wenn du 8 oder 10 zahlst. Aber wenn du wirklich sagst, ich miete mir ein Haus für 100.000 Dollar die Woche, ne, da weißt du einfach, da ist alles verloren. Also das muss wirklich so absurd da sein. Ich habe keine Ahnung, wie man, also da frage ich mich wirklich, das können auch nur, glaube ich, so Private Equity oder irgendwelche Fonds von Aktiengesellschaften oder weiß nicht was sein, weil anders kann ich mir nicht erklären, wie solche Summen Geld zustande kommen, dass du dir da, ich gucke gerade hier parallel in die App rein, dass du das überhaupt in Betracht ziehen kannst, 100.000 Dollar an Miete zu zahlen. Warte mal, Hamptons.
Ja. Hamptons, also es ist völlig Hamptons, wahnsinnig. Ja. Also es ist eine verrückte Welt. Aber ich war dann wieder also ich habe mal eine Frage an dich, mein lieber Joko. Ja. Wenn du in Hotels eincheckst, veränderst du dann das Zimmer? Also hast du schon mal dein Zimmer gewechselt?
Schon voll oft.
Ja? Wie machst du das?
Also zwei Sachen. A, bin ich ein sehr großer Badefan und gerade wenn ich länger irgendwo einchecke, brauche ich eine Badewanne, weil Baden mich total runterbringt. Und wenn ich weiß, ich arbeite viel, dann ist eine Dusche für mich nicht zielführend, dann brauche ich eine Badewanne. Wobei ich auch feststelle, dass das jetzt mit zunehmendem Alter weniger wird, dass ich so ein Badefreak bin. Aber das war schon ganz oft der Grund, warum ich dann unten angerufen habe, als ich oben reingekommen bin ins Zimmer und gesagt habe, Entschuldigung, ich habe es nicht angemerkt bei der Buchung und wahrscheinlich wurde es auch nicht vermerkt, aber haben Sie auch Zimmer mit Badewanne in der gleichen Kategorie? Das würde mich sehr freuen. Das ist ein Grund. Und das passiert dann auch manchmal, aber es gibt ja mittlerweile auch echt viele Hotels, die gar keine Badewannen mehr haben. Und dann habe ich auch ganz oft das Ding, dass ich dann so bei der Buchung vielleicht ein bisschen knauserig bin und mir denke, ach, vielleicht hast du ja Glück und kriegst halt auch so ein schönes Zimmer. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, bleiben wir beim Beispiel New York, da habe ich irgendwann mal in einem Hotel eingecheckt und hatte halt dann so 5. Stock und gegenüber war eine, also kein Blick.
Klimaanlage.
So ungefähr. Das war so, du hast so in so eine Seitengasse geguckt, wo unten die Mülleimer stehen und da habe ich mir gedacht, so nee, ich bin jetzt nicht hier nach New York gekommen, um eine Woche auf diese Wand gegenüber zu gucken und dann habe ich halt gesagt, ich wäre bereit, gerne mehr zu zahlen, wenn sie mir ein Zimmer anbieten können mit einem Blick, weil das würde mich dann schon irgendwie reizen, jetzt da irgendwie was zu haben, dann rufe ich da einfach immer an und frage. Und ich habe auch schon tatsächlich, das sind dann aber eher so, ich bin wahnsinnig geräuschempfindlich, weil ich weiß nicht, ich glaube, das hat echt was mit dem Tinnitus zu tun, ich habe aber keine Ahnung, habe das ganz oft, dass wenn ich dann irgendwo einchecke und eine Lüftung zum Beispiel, es gibt ja dann immer diese Badlüftungen und es gibt welche, die laufen permanent, es gibt welche, die gehen nur an, wenn da, wenn du auch das Licht anmachst und diese permanent laufenden, die können leise oder laut sein und die können so laut sein, dann in meiner Wahrnehmung zumindest, dass die mich wahnsinnig machen, dass ich nicht schlafen kann. Und dann muss ich leider Gottes immer sagen, entschuldigen Sie, ich bin sehr geräuschempfindlich und hier gibt es eine Lüftung im Bad, die permanent läuft. Haben Sie auch welche ohne eine permanent laufende Lüftung oder welche, wo die Lüftung leiser ist? Dann meinen Sie, ja, nee, das Zimmer ist tatsächlich bekannt dafür. Also gibt es ein Zimmer in dem Hotel, wo ich meistens bin, wo sie immer sagen, ah ja, stimmt, sie hatten dieses Problem mit den Lüftungen bei uns im Bad. Aber das sind, finde ich, immer auch total normale Dinge. Also ich bin ja meistens dann echt länger da, wenn es nur eine Nacht ist, ist es mir wurscht, aber wenn ich eine Woche oder zwei, wenn ich jetzt hier, wer steht, mir die Show aufzeichne und fast 2,5 Wochen da in einem Hotelzimmer wohne, dann möchte ich auch das Maximum an Komfort haben, dass ich mir da irgendwie so ein bisschen häuslich einrichten kann und das alles passt. Wieso fragst du?
Weil ich noch nie ein Zimmer gewechselt habe.
Nee, also ich warum bin, nicht?
Weiß ich nicht. Ich bin aufgewachsen. Meine Eltern haben ja wirklich immer sehr viel Geld für Hotels und Reisen ausgegeben. Und wir waren wirklich, also wir waren super viel reisen. Und genau Armin Krauter übrigens, der Schwabe, der hat nämlich immer, der ist immer sofort runter und hat sich immer beschwert über sein Zimmer. Und das fand ich so unangenehm als Begleitung, das zu erleben quasi. Ich fand das irgendwie, also es hat mich zutiefst, also bis heute, würde ich nie ein Zimmer tauschen. Einfach für mich, also es wäre mir viel zu unangenehm, irgendwie, ich würde auch nie ein Essen zurückgeben lassen. Ich würde auch nie, also so, ich hätte totale Probleme damit, da runterzugehen und zu sagen, haben Sie vielleicht auch ein schöneres oder ein anderes? Oder weil ich fest davon ausgehe, dass diese Person mir schon das Schönste zur Verfügung und das Essen so gut, wie es eben geht. Und dass es da, also ich nehme das als Beschweren wahr für mich und schaff's für mich auf gar keinen Fall, jenen Zimmer zu wechseln.
Aber ich glaube, das ist ja eine Wahrnehmungssache, ne? Also wenn du es als Beschweren für dich wahrnimmst, dann verstehe ich, warum du es nicht machst, weil für mich ist es keine Beschwerde, sondern für mich ist es eher so, kriegen wir das noch besser hin? So, also ich würde gemeinsam gerne mit euch versuchen, mir diesen Aufenthalt noch ein bisschen schöner zu machen, und ich bin ja auch glücklicher, wenn ich ein schönes Zimmer habe, und das wirkt sich ja dann auch auf unsere gemeinsame Zeit hier aus. Also das sehe ich so ein bisschen positiver konnotiert, aber bei Essen zum Beispiel bin ich auch so, da schlucke ich lieber das Essen runter und denke mir so, also wenn das Essen ist, was hier rauskommt, warum sollte der beim nächsten Mal, wenn er das Essen rausbringt, was bringen, was mich von den Socken haut? So, das geht halt einfach nicht, Punkt.
Ja, total, sehe ich auch so. Aber hey, also, ja, aber also ich finde, die Wochenargumentation zählt natürlich total. Ich bin selten wirklich eine Woche in einem Zimmer. Also ich bin ja aber fast immer nur
du bist jetzt in New York, weil du einfach Bock hattest auf New York, oder?
Also ich hatte ja, also grundlegend wäre ich jetzt in Deutschland, da war grundlegend, ja, Entschuldigung, stimmt. Armin. Ich wäre jetzt gerade...
Wir müssen
trinken. Ja, ich wäre jetzt, also was im Soho House ja wirklich sehr, sehr gut ist, ist die Bar. Hier ist also ein Schreibtisch gibt es nicht, aber ja, eine Bar ist voll bestückt. Hier gibt es von Gin 3 Sorten über, und zwar nicht in den kleinen Flaschen, sondern diese größeren Flaschen. Ich weiß gar nicht, was da passiert, wenn man da eine aufmacht. Ich habe es noch nicht getan, aber hier ist ja eine komplett
bestückte, also es wird definitiv nicht billig, das kann ich dir sagen.
das glaube ich nämlich auch. Also wäre ich jetzt in Deutschland, weil wenn diese Visumsituation irgendwie geklappt hätte, die hat nicht geklappt, und deswegen konnte ich nicht nach Deutschland reisen, und beziehungsweise ich könnte nach Deutschland reisen, würde aber nicht wieder zurückreisen können. Und deswegen hatte ich 2 Wochen frei, sagen wir es mal so, und hatte nicht so richtig einen Plan und habe mir irgendwie, also ich habe ein Golfturnier gespielt am Mittwoch, ein Pro-Am.
Ey, also habe ich auch gesehen.
Ja.
Wie bist du denn da dran gekommen schon wieder? Das ist so, ich weiß nicht, also gerade immer wenn man denkt, so bei dir ist das Leben in normale Ebenen geraten, so wie das Leben eines jeden normalen Menschen auch, kommen dann so Wochen wie, ja, dann war ich in New York, in den Hamptons, da war Tommy Haas, der hat privat für so eine Company ein Tennisspiel gemacht, da war ich übrigens mit Elias, und dann hatte ich noch ein Golfturnier, und das muss man auch fairerweise sagen, wo du dann irgendwie mit hier, wie hieß er, Garcia? Nee, doch.
Sergio Garcia.
Korrekt. Genau, mit Garcia und mit McLemore in einem Team gespielt hast, was total bizarr war, wo ich dann auch nur die Bilder gesehen habe, so, hä, was ist denn jetzt da schiefgelaufen? Wie kam das?
Irgendjemand im Hause dieses bayerischen Motorenherstellers hat das wohl mitgekriegt, dass ich nicht ausreisen kann, und hat dann schnell geschaltet und hat gesagt, wir machen hier ein Pro-Am. Die veranstalten ein Turnier. Das ist dann Donnerstag bis Sonntag, und am Mittwoch müssen die Profis alle mit jeweils 3, also ein Profi mit 3 Amateuren zusammen auf dem gleichen Platz, das Teil des ganzen Deals, spielen die dann ein Turnier aus. Und dann spielt man als Team quasi den Platz, den die dann Donnerstag bis Sonntag spielen. Und da wurde ich eingeladen. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Ich sag mal so, ich bin einen Tag früher dahin gereist. Es war hier in Baltimore. Da sitzt Under Armour. Da waren wir mal mit dem FC St. Pauli und haben dann so, ich kannte es ein bisschen. So in der Nähe von Washington. Bin nach Washington geflogen. Haben die mich abgeholt. Alles cool. Wollte dann am ersten Tag ein paar Golfbälle schlagen gehen, um nochmal zu üben. Ich war schon nervös. Also mir war schon klar, jetzt kann ich ja nicht, klar, jetzt ist ja nicht mehr mit so 2 Leuten, sondern da wird ja auch jemand zugucken und bla.
Und nie mit 6 Dosen Bier beim ersten Abschlag oder beim ersten Tee oder wie man das dann nennt.
Und hab dann quasi ein bisschen geübt, und da haben die mich schon auf dem Platz, da bin ich aus dem Auto ausgestiegen, und da hat der General Manager mich begrüßt und hat gesagt, ja, herzlichen Glück. Also es war ein ganz anderer Platz, aber Sie müssen bitte die pinke kurze Hose, das geht nicht, Herr Ripke. Aber wir haben hier eine beige Hose für Sie, also mit Gürtel.
Wirklich?
Ja, und auf dem Platz durfte man, dann hat er mich auch nochmal erinnert, durfte man auch nicht telefonieren, also auch nicht, egal, also keine elektrischen Geräte außen vorhaben und so weiter. Das war alles, also es war sehr golfmäßig und das hat meine Angst.
Aber schüchtert dich sowas dann noch ein?
Ja, also, total.
Ja?
Zutiefst verunsichert.
Ja, ja, okay.
Überhaupt keine Ahnung mehr. Und also ehrlicherweise gibt es ja auch eine neue Runde von, also sonst würden die mich da ja nicht hinbringen, wenn es nicht so, wenn die auch ein anderes Bild vom Golf haben wollen, weißt du, also so, es gibt ja andere Golfer. Es gibt ja, also ja, wenn ich Golf spielen gehe, dann ziehe ich noch nicht mal mehr einen Kragenshirt an. Ist mir total egal. Und bei uns in Kalifornien ist es auch egal. Du kannst da barfuß Golf spielen gehen. Das ist den Leuten egal. Diese ganze Etikette ist, glaube ich, nur in gehobenen Wahnsinn. Aber also, Fakt ist, die Profis dürfen am Wochenende, und am Wochenende war es 40 Grad, dürfen die keine kurze Hose anziehen zum Beispiel, auf Gott. Der Tour, wo ich mir halt auch denke, das kann, also völlig wahnsinnig, aber also auf jeden Fall haben die mich eingeladen und dann konnte man den Profi auswählen, das ist so eine Lotterie gewesen am Tag davor und dann waren wir so ungefähr 15. und dann kann man auswählen, wer noch übrig ist und ich fand Sergio Garcia halt cool, ich meine, der hat Masters gewonnen und so und dann kam ich da hin, hab am Tag nochmal geübt und dies und das. Und dann, aber dann gehst du halt wirklich aufs erste Tee, also auf den ersten Abschlag. Das sind dann so Tribünen. Und dann ist da halt so ein Ansager und sagt dann 39 times PGA Champion, Masters Winner, Sergio Garcia. Und alle so, ha, klatschen so. Und dann schlägt er halt ab in Perfektion und natürlich voll geil. Und dann als nächstes so, and from Germany, Paul Ripke. Und alle klatschen so. Und ich bin zitternd an diesen Abschlag
Scheiße,
gegangen.
Scheiße, wie gut.
Und hab nur so.
Aber was für eine geile Erfahrung.
Dreimal durchgeatmet und hab mein Eisen 2 rausgenommen und hab ganz schnell und hab ihn natürlich sofort, also nicht komplettes Desaster, ich habe einen Ball getroffen, aber er ist nach links in den Wald reingegangen. Und, und danach kam McLemore und hat das Gleiche gemacht und dann kam der Dritte im Bunde, war quasi so der deutsche Paul Janke, also ein Bachelor.
Oder
eine Bachelorette. Ja, der war aber.
Nein!
Der war, also ich kannte ihn nicht, aber der war super.
Aber was ist denn das für eine Konstellation? Ich meine, McLemore, das ist ja wirklich big, big, big. Und dann du, das ist ja super, dass das einer bei BMW gedacht hat, ach komm, das ist doch nett, das machen wir. Das ist für ihn schön und für uns wird das wahrscheinlich sich auch lohnen. Und dann den amerikanischen Bachelor?
Ja, also sagen wir es mal so, sowohl Sergio Garcia als auch McLemore haben sofort gesagt, Bachelor Nation. Also bei Sergio war es die Frau, die ultra alles geschaut hatte. Also die wussten Vollgas, wer das
Bachelor
ist.
Bachelor Nation heißt, ja, die sind komplett
Fans
im Thema.
Die sind Fans. Ja. Die sind sozusagen
Fuck.
We're part. und der war schon, also McLemore hat das ja in dem Podcast so ein bisschen gesagt, ein bisschen gigoloisch, aber und auch immer, wenn Frauen irgendwo rumstanden, dann ist er immer so hin, hat Fotos mit denen gemacht und das war schon, aber der war auch sehr schön, also ein sehr, sehr schöner Mann und hat sehr, sehr gut Golf gespielt, muss man sagen. Der hat uns immer gerettet. Wir haben was passiert ist, dass mein Golfspiel, wir haben noch nie Golf gespielt zusammen, aber ich bin jetzt nicht so super schlecht.
Ja.
Aber also, wenn man erfolgreich Golf spielen will, dann geht es eigentlich nur darum, wie schlecht ist dein schlechtester Schlag oder wie gut ist dein schlechtester Schlag und gar nicht drum, wie gut ist dein bester Schlag. Weil der beste Schlag, der passiert, aber wenn der schlechte Schlag richtig schlecht ist, dann geht das halt auf den Score. Weil du brauchst ja 72 oder zwischen 72 und 100 Schlägen pro Runde. Ich brauche zum Beispiel 100 ungefähr und bei den 100 sind halt 10 absolute Desaster dabei.
Das heißt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich glaube 72 ist immer Par, ne? Also das ist quasi so dann so die Nullerrunde und du bist dann quasi 18 über Par, wenn du 28 über Par, wenn du 100 Schläge
hast. Ja, ich spiele schon eine 20, weiß ich jetzt nicht so richtig. Ich hatte auch mal Handicap 5 vor 15 Jahren, als ich Mannschaft gespielt habe in Hamburg, aber ich habe früher sehr viel Feldhockey gespielt, was ich als Intro gleich gesagt habe, das wiederum kannte keiner. Weder Sergio Garcia noch McLemore noch der Bachelor hat je irgendwas vom Feldhockey gehört. Weil Feldhockey
ein reiner... Du hast dein Handy ja nicht raus. Und ich wollte gerade sagen, hast du dann YouTube angemacht und hast gesagt, so, guck mal hier, so ist Feldhockey. Nee.
Nein, aber ich habe versucht, also es ist ein Frauensport hier. Hier in Amerika spielen nur Frauen Feldhockey. War mir nicht klar bis dahin, habe ich jetzt auch gelernt. Und auch sehr College-mäßig. Lacrosse oder Feldhockey ist anscheinend egal. Also auf jeden Fall habe ich auf so einer Runde, habe ich neben, ich sag mal, 20 richtig beschissenen Schlägen, habe ich aber auch wirklich immer 20 perfekte Schläge, also wirklich, wirkliche Weltligaschläge, wo alle immer völlig fassungslos sind Und das hilft mir aber nichts, wenn ich das nicht abrufen kann auf Normalität, weißt du? Also es geht ja, ich kann eben nicht sicher irgendwo hinspielen, sondern es ist immer entweder ganz oder gar nicht. Und diese ganze, also so ich, wenn es eng wird, kann ich ja schon ein, zweimal delivern und das ist gleich am zweiten Loch passiert, weil wir, also man hat dann immer zu dritt abgeschlagen und hat dann ausgewählt, welchen Ball man nimmt von diesen dreien. Das heißt, wir hatten immer, das hat nichts gemacht, dass mein Ball in den Wald war, weil wir einfach den vom Bachelor genommen haben. Der hat super abgeschlagen, Jason heißt er übrigens, sensationell abgeschlagen die ganze Zeit und dessen Ball war immer perfekt. Und und an Loch 2 habe ich als allererstes mal einen Eagle-Putt reingemacht. Ein Eagle heißt 2 Unterpaar, der so aus 12 Metern oder so drin war. Das ist schon, das ist mir dreimal in meinem Leben passiert, dass ich so einen Putt mache. So.
Und bist du dann ausgerastet vor Freude und hast abgeschlagen mit den anderen?
Vollgas.
Oder hast du dann
Vollgas.
Versucht, so total auf Low-Key
und Understatement? Es ist alles aus mir rausgebrochen. Sergio Garcia, Doppel-High-Five, McLemore gefeiert. Also alle haben gejubelt, als ob ich gerade das Golfturnier gewonnen hätte, weil es wirklich auch überraschend war. Und eben auch die 120 Leute, die uns hinterhergelaufen sind. Weil das auch so, also alle haben gejubelt. Das war mein größter Sportmoment, den ich in meinem ganzen Leben bisher hatte. Und das ist schon auf Loch 2 passiert. Ab dann war 16 Loch die ganze Zeit. Und ich meine, ich bin da ja so ein bisschen der Trottel-Clown eh gewesen. Und das hat sich so entwickelt, dass so immer mal wieder auch Publikumsleute gemacht haben, do it again, Paul! Oder irgendwie Sergio, now the German machine. Come on, nail one out, Paul! Und so weiter. Und der hat halt, der hat das, das war wirklich, und das muss ich echt sagen, der war der krass netteste Mensch, den ich je in sowas kennengelernt habe. Der hat ab Loch 1 so oft den Namen von allen benutzt, hat halt immer gesagt, so Paul, where are you from? Paul, what's up, Paul? Dass es sich angefühlt hat, als wäre man ein alter Freund quasi. Der hat mir die ganze Zeit geholfen, deswegen war das auch so geil. Der hat halt gesagt, putt genau dahin und dann, also der kann das natürlich viel, viel besser lesen, was passiert. Und ich habe einfach stumpf alles gemacht und habe halt auch an Loch 3 hat er wieder angefangen, ja, hier. Und dann ich so, Sergio, I do whatever. Auch privat mache ich jetzt alles, was du mir sagst. Sag mir bitte, wie ich aufstehen soll, was ich morgen anziehen soll und so. Also es waren alles so dumme Witze, aber auch lustig. Und es war einfach, also es war die geilste Runde Golf meines ganzen Lebens. Und zwar der ganze Tag war, der Platz ist ja auch in so einer absoluten Champions League-Verfahren. Also die spielen ja das Turnier danach. Ich habe noch nie auf so einem guten Platz gespielt. Ich habe noch nie mit Zuschauern gespielt. Ich habe auch noch nie, dass überhaupt irgendjemand jubelt. Das war einfach, also so, und das war aber auch, und andersrum war es dann, McLemore hat dann manchmal echt gute Schläge gemacht und hat dann immer so mich angeguckt und hat gesagt, they don't clap at me. I don't even get a clap. If you nail one, they cheer. But for me, they don't clap. Und so weiter. Das war halt so, also es war, ich habe mich sehr wohl gefühlt, sagen wir es mal so. Und es war wirklich richtig, richtig cool und hat mega Bock gebracht und war einfach ein großartiger Tag. Und das also ist halt einfach auch so es ist einfach faszinierend in so Sachen mit, da war ein paar drei, wo man irgendwie dann ein Auto gewinnen konnte, wo ich relativ nah dran war, ein Auto zu gewinnen, aber leider natürlich nicht gemacht habe. Aber das war halt alles wirklich sehr, 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 sehr cool und auch wie. Ich meine, der hätte das ja auch anders machen können. Der musste 5 Stunden mit uns verbringen, ne? Und der hätte ja auch, also der Profi, Sergio Garcia, der hätte ja auch einfach sagen können, lass uns doch in Ruhe, spielt ihr da mal, ihr Trottel? Und das ist ja wirklich nervig für ihn, was wir da für einen Scheiß zusammenspielen zwischendrin. Aber der hat das so geil gemacht und war so nett und war so am Start. Das war wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend.
Und wie hast du McLemore in den Podcast gekriegt? Das interessiert mich ja noch am meisten.
Das hat er angeboten. Er hat einfach die ganze Zeit, also A, ich habe so ein bisschen über Hip-Hop und bla, und der hat 3-4 Loch gebraucht, bis er aufgetaut ist und so weiter. Und der nimmt es sehr ernst. Also der hat sehr langsam gespielt und hat sich sehr doll konzentriert, wofür ich ihn ja auch ein bisschen verarscht habe in der Folge.
Ist ja aber auch bizarr, dass er Golfklamotten macht. Also da rechnet ja auch keiner mit.
Aber der hat eine Sache gesagt, wo auch in der Folge, der ist ja dann tatsächlich bekennender trockener Alkoholiker auch, also hat da einen Entzug gemacht 2-mal, hat auch einen Rückfall gehabt und so und sagt halt, dass er eine sehr addictive, wie sagt man dazu? Was ist eine addictive personality? Wahrscheinlich eine suchtgefährdete, genau, das Wort habe ich gesucht, vielen Dank, eine suchtgefährdete Persönlichkeit hat und das Golfen genau das mit ihm gemacht hat und da hat er tatsächlich recht, und er hat das auch beschrieben, das ist ja das Geile am Golfen, ist ja dieser eine geile Moment, wenn du einmal einen Ball richtig triffst und der wirklich auf dem Blatt ist und so einen geilen Kontakt und der Sound geil ist und das Ergebnis geil ist, dann ist das süchtig, weil das willst du sofort wieder. Und du willst halt, deswegen spiele ich auch die ganze Zeit Golf, ich spiele ja nur wegen dem einen geilen Ball, weißt du? Mhm. Und den hast du halt auf 100 Schlägen, ist einer schon eigentlich normalerweise dabei, der halt mega geil ist. Und er sagt halt, das war seine Sucht, Gefährdung, die auch, also es ist ein hohes Suchtpotenzial im Golfen, weil es anders ist. Und deswegen ist der Vollgas da reingegangen und spielt jeden Tag Golf und macht eben Klamotten auch. Und ist so Vollgas da reingegangen wie nur irgendwas. Aber ich habe ihn ein paar Sachen gefragt und das fand ich interessant. Also erste Frage, ich habe ihn ein bisschen über Hip-Hop und was auch immer und bla. Und dann habe ich ihn gefragt, welchen deutschen Rapper kennst du denn? Was denkst du, wen hat er gekannt? Wen kennt einen Macklemore wie aus der Pistole geschossen, sofort, ohne irgendeine Diskussion?
Sido.
Nein, vielleicht. Weiß ich nicht. Also die Nummer 1 nicht.
Aus der Pistole geschossen, sofort. Boah. Einer von den Beginnern?
Nee, auch nicht. Ich sag's dir, Rin.
Nein.
Das war sofort, der hat sofort gesagt, ja, Rin, I know Rin.
Verrückt.
The German Travis Scott, but better. Hat er sofort gesagt. Mega. Also Riesenfan von Rin anscheinend. Und als zweites Casper. Casper hat er auf dem Zettel gehabt und hat gesagt, der ist mega.
Shit, ja, logisch. Ja,
und Casper gut. Und als drittes irgendeiner mit einer Maske. Und dann habe ich gesagt, ja, hier Sido oder Masimoto oder ich glaube, er meinte aber Crow. Ja. Ja. Und den kannte er auch noch. Das waren seine drei Rapper. Und als wir über Podcast geredet haben, habe ich gesagt, mit einem TV-Host und sagt dann so, ja, also ich erzähle Menschen, wenn sie fragen, was machst du denn da mit dem Podcast? Dann sage ich, ja, he's a super famous TV-Host in Germany and I'm just his plus one und was auch immer. Und dann sagt er, oh, auf Halligalli. Und ich so, ja, genau. Und er hat sich Vollgas an dich erinnert. The tall guy. Yeah, yeah. He was funny. Und erinnerte sich auch, und ich meine, dass ich da sogar fotografiert habe in der Folge, als der zu Besuch war, oder nicht? War das nicht in meiner Zeit?
Das kann sein. Das weiß ich nicht. Der war ja zusammen mit dem, wie hieß der damals?
Ryan Lewis.
Ryan Lewis, genau. Ja. Die waren damals da und haben performt. Das kann sein. Das weiß ich nicht mehr.
Und zwar aber die einzige TV-Show, die er kannte. Und er hat gesagt, ja, ob es die noch gibt. Dann habe ich gesagt, ja, ist jetzt Late Night Berlin so ein bisschen geswitcht. Ja. Das heißt, wenn, dann wird er wahrscheinlich ja da sein. Oder sonst so. Und das fand er manchmal, also zumindest hast du einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei ihm.
Das ist ja verrückt. Ja, der hat, das ist wirklich eine absurde Geschichte. Mein Kumpel Tim ist der Booker von dem. Also der macht quasi die Deutschland-Tournee, wenn er auf Tour gewesen ist. Hat er gemacht. Der war jetzt ja lange nicht mehr in Deutschland auf Tour. Und dann habe ich Tim irgendwann zu Zeiten, wo ich mit hier Schweighöfer dieses Label gemeinsam gemacht habe, German Garment, habe ich Tim so tütenweise German Garment Zeug mitgegeben und habe gesagt, ey, da hat er in Berlin die damals hieß sie noch O2 Arena, können wir hier gut ja mal erwähnen, gespielt und hat dann tatsächlich, hat Tim gesagt, so ja, ich stell's ihm in die Garderobe und Tim und Ben sind wirklich auch, also Ben heißt er mit dem bürgerlichen Namen, sind wirklich dicke, ist auch so geil, wie man das so selbstverständlich sagt, der heißt ja Ben mit bürgerlichen
Namen.
Absolut. Die sind wirklich cool miteinander, die beiden, und kennen sich auch sehr, sehr gut. Und dann war Tim so nett und hat ihm das gegeben und dann ist wirklich irgendwann, ich glaube Amsterdam oder Kopenhagen irgendwo auf der Europatournee, hat er dann wirklich abends ein German Garment T-Shirt angehabt. Und ich bin, also hat er die Ärmel abgeschnitten, hat er dann so ein Muskelshirt draus gemacht, aber ich bin ausgerastet. Das war so, also es hat natürlich nichts bewirkt, ne, weil das war lange vor Instagram und Co. Und bevor man da irgendwie quasi sagen konnte, hier, guck mal, er Macklemore trägt und dann vertagst du den und weiß ich nicht was. Wir haben das nicht einen Cent daraus kapitalisieren können. Aber ich war total geflasht, dass der ernsthaft überhaupt die Sachen mitgenommen hat und Tim in dem Moment nicht gelabert hat, von wegen so, ich habe ihm die Sachen dahingestellt. Und die Geschichte habe ich auch noch nie erzählt. Das ist das absolut Bizarrste. Wir haben damals, Robbie Williams hat eine Klamottenmarke gemacht. Und da hat der im KDW in Berlin die Klamotten vorgestellt. Und da durfte ich ihn für MTV zusammen mit Klaas treffen und wir haben so ein Quatschinterview von 5 Minuten mit dem gehabt. Und da habe ich damals, My Time to Shine, 2-3 Tüten mit German Garment Stuff mitgenommen. Und hab die dem einfach gegeben und hab dann am Ende gesagt, so ganz aufgeregt und mit hochrotem Hals, I do clothing too. Und hab ihm das gegeben und dann war unser Slot aber auch schon vorbei. Und ich hab so beim Weggehen, wo wir so rausgeführt wurden aus dem Areal, gesehen, wie jemand diese Tüten genommen hat, die er ihm dann in die Hand gedrückt hat und dann waren sie weg. Aber jetzt halte ich fest, dass, ich glaube, das weiß kein Schwein, wir haben Robbie Williams auf seiner Welttournee ausgestattet. German Garment. German Garment hat Robbie Williams die T-Shirts für seine Welttournee geliefert, weil der, wir hatten so ein T-Shirt, was so ein bisschen weiter ausgeschnitten war. Und das hat er geliebt. Sein persönlicher Assistent hat sich bei mir auf die E-Mail-Adresse, die ich da quasi in dem so ein Blatt Papier mit reingelegt, wie so eine Greeting-Card, die wir da hatten, ne, von mir so, hey, if you like it, just let me know. It's yoko@germangarment.com, anything you need. Und dann hat er sich gemeint, hey, guys, sorry, it took us so long, but Robbie is a huge fan of the, und dann, ich weiß den Namen von dem Shirt nicht mehr, would it be possible to order like 250 of them for the world tour? Und wir so, what? Und da dachte ich wirklich, scheiße, ich kann alles stehen und liegen lassen. Robbie Williams trägt auf der Welttournee unser Dings, wir sind Superstars. Am Ende habt, glaube ich, wir haben denen die umsonst geschickt, weil wir auch kein Geld verlangen wollten und wollten nicht so unangenehme Fragen stellen, weil wir dachten, dann platzt der Deal nachher. Aber auch da, ne, lange vor der Zeit, dass man das irgendwie hätte kapitalisieren können über irgendeinen Post oder weiß ich nicht was. Aber das fand ich total bizarr, dass Robbie Williams, und da war der damals sogar bei Halligalli, und das fällt mir gerade ein, ich habe total versäumt, ihm zu erzählen, dass ich der Typ bin, der ihm die T-Shirts für seine Welttournee geschickt hat. Scheiße, habe ich ihm nicht gesagt.
Es wird nochmal eine Chance geben.
Es wird nochmal eine Chance geben.
Bei der dritten Staffel, vielleicht ist er einer fürs Panel. Gibt's ja
neues Panel. Das wäre so witzig. Ne?
Wechselt ihr wieder?
Wir wechseln wieder, ja. Ich weiß auch schon, ein paar Personalien ist noch nicht alles unterschrieben, aber es wird ein weiteres Mal ein Brett werden, das ist Wahnsinn. Aber sag mal, Paul, wir haben ja eigentlich, ne, ich habe nur ein bisschen Angst, dass uns die Zeit wegrennt, und dann haben wir es nachher nicht gemacht, und wir haben eine neue tolle Geflogenheit nicht hier wieder eingebettet in unsere Podcast-Folge. Wir hatten ja diesen, oder du hast angefangen mit diesem Max-Frisch-Fragebogen und hast beim letzten Mal eine Frage daraus gestellt, weil der liebe Kai Pflaume in dem Matze Hielscher-Podcast das irgendwie angebracht hat, ne, wenn ich es richtig erinnere. Ich habe eine Max-Frisch-Frage für dich und würde dich die gerne fragen, weil ich finde, die passt so gut. Warum schenken sie gerne?
Oha. Erstmal finde ich schön, dass du mich siehst ab jetzt.
Ja.
Und ich glaube, ich muss 30 Sekunden darüber nachdenken. Warum schenke ich gerne? Also wenn ich es auf... Ist natürlich geil, dass du das...
Ja, weil ich ja schon mehrfach in den Genuss gekommen bin. Also muss man ja mal ganz kurz festhalten. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also wenn man eine Sache sagen kann, ich sag jetzt nicht, was es alles gab, aber ich sag mal, ich habe in meinem Leben noch keine generöseren Geschenke bekommen als von dir. Und ich weiß, dass du sie nicht schenkst, weil es dir da irgendwie um die Kohle geht oder so, sondern du machst es einfach wirklich, weil du weißt, du hast mal den schönen Satz gesagt, ich weiß, du würdest es dir nie kaufen privat.
Genau. Das wäre jetzt auch genau die Antwort gewesen.
Okay.
Also das perfekte Geschenk ist ja tatsächlich was jemand anders nicht machen würde ohne das Geschenk.
Ja.
Und natürlich zieht sich, also für mich, ich schenke schon, je größer die Dankbarkeit der Person gegenüber oder vielleicht auch die Demut ist, dass mir völlig klar ist, ohne diese Person wäre ich nicht, wo ich bin, desto größer ist auch das Geschenk, muss ich auch sagen. Also um es mal ganz profan und egozentrisch zu sagen, ist es vielleicht ja auch ein Schuldabbau bei mir, weil ich schon das Gefühl habe, dass zum Beispiel, also ich schenke dir jetzt nicht so, also die Sachen, die ich dir geschenkt habe, hatte ich einfach, weil ich eine gute Idee hatte, Punkt. Die mögen vielleicht ein bisschen teurer gewesen sein, als sonst normal im Budget war, aber ich habe dir jetzt auch seit einem halben Jahr nichts mehr geschenkt, insofern ist ja auch okay.
Ich zähle die Tage übrigens.
Ich glaube aber, dass wenn, also ich habe ganz selten gute Ideen, und bei dir hatte ich halt zweimal gute Ideen, fand ich zumindest.
Mega,
und das traf dann auf meine tatsächlich zu tiefe Dankbarkeit. Und da, wo ich jetzt gerade lebe, die letzte Woche, ich glaube, die gibt's wirklich nicht in meinem Leben ohne dich. So. Und deswegen freue ich mich total, vielleicht dir eine Freude zu machen mit was es in deinem Leben nicht gäbe, wenn ich es dir nicht kaufen würde. So, und ich weiß, dass du ein knauseriger Typ, was Fahrräder, Autos und Uhren angeht, deswegen dachte ich halt, das Flugzeug ist dann das nächste, aber es ist ja tatsächlich, weiß ich nicht, ich habe eine sehr große Freude gegebenenfalls, und also ich stelle mir das bei mir so vor, dass du auch, und also das ist der wahre Grund, glaube ich, dass du, seit ich dir dieses Geschenk gemacht habe, was auch immer oder wo auch immer, auch zwei, dreimal daran gedacht hast und dich erfreut hast daran. Und das ist das, warum ich schenke, damit andere Leute gegebenenfalls eine Freude empfinden, die sie sonst nicht empfinden würden, wenn dieses Geschenk nicht gemacht worden ist. Und das trifft aber, glaube ich, auch auf eine zweite Sache bei mir, die ich ja schon oft wiederholt habe, dass, also ich habe ja, meine Karriere ist ja tatsächlich nicht meine Karriere, sondern meine Karriere ist eine Plus-Eins-Karriere. Ich bin ja immer, also als Fotograf war ich immer davon abhängig, wen ich fotografiere, und als Podcaster bin ich auch davon abhängig, mit wem ich spreche, und ich weiß schon relativ genau, dass bei mir alleine das nicht passieren würde, und dieses Glück mitzuteilen. Also weißt du, so ich bin ja auch schon jemand, der immer einlädt, und der ich finde das viel, viel geiler. Ich habe gar nicht so viel davon, was selbst zu haben. Ich finde es, und deswegen, also als jetzt Flo zum Beispiel zu Besuch war und ich einen Spielkameraden, wie Olaf das genannt hat, hatte, mit dem ich wieder Sachen teilen kann, dann war ich viel, viel glücklicher, muss ich schon sagen, als wenn ich das nur für mich habe. Also ich habe wenig Spaß an irgendwas, was ich erreicht habe, wenn ich es nicht teilen kann. Und ich habe auch, also keine Ahnung, nach Rio bin ich nach Mallorca geflogen, weil meine Familie da Urlaub gemacht hat, und dann war ich 2,5 Tage nur am Telefon und habe nur mit Leuten telefoniert und habe das geteilt und habe quasi den Erfolg von, oder was auch immer da passiert ist, das musste ich teilen. Und ich glaube, deswegen schenke ich auch sehr, sehr gerne, weil das ja auch eine Art von Teilen ist, finde ich zumindest. Und so ist es. Warum schenkst du gerne? Warum schenken Sie gerne, Herr Winterscheid?
Also ich schenke nur dann gerne, wenn ich wirklich, genau wie du, also das gerne schenken, generell schenke ich gerne, aber dieses wirklich gerne schenken ist, wenn ich wirklich eine gute Idee hatte. Also da habe ich so eine diebische Freude dran, dass ich fast Props dafür haben möchte, wie geil meine Idee gewesen ist. Weißt du, was ich meine? Dass man so denkt, so, na, hast du nicht mit gerechnet? Ne? Ja, geil, habe ich zugehört hier. So, aber leider Gottes passiert es viel zu selten, dass ich das dann genauso auf dem Schirm habe. Aber ich genieße es, glaube ich, einfach, dass ich einen Moment kreieren kann für eine Person, den du, und ich kann mich zum Beispiel an Momente erinnern, im, keine Ahnung, mein 7. Geburtstag oder 8. Geburtstag war es, da habe ich von Lego so ein Haus bekommen, was ich unbedingt immer schon haben wollte, was ich zusammenbauen wollte, und ich hatte die ersten beiden Stunden frei und es war mein Geburtstag und ich wusste, wenn ich dieses Haus zu meinem Geburtstag bekomme, dann kann ich das zusammenbauen. Ich habe dieses Haus zu meinem Geburtstag bekommen und ich habe es zusammengebaut. Und das erinnere ich bis heute, wie ich dieses Haus morgens auseinandergenommen habe in dem Geschenkpapier. Also wirklich alles auseinandergeflattert habe und dann war dieses Haus da und ich hatte die ersten beiden Stunden frei und konnte das bauen. Das heißt, das sind so bleibende Momente und ich glaube auch, dass man damit einen Moment kreieren kann, der einfach bleibt, so, wenn man das gut auswählt und irgendwie einen guten Moment hat. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen sehr guten Freund, der ist 40 geworden, der Flo hier aus München, und da fand ich es total schön, da hat die Frau gesagt, ey, könntest du einen persönlichen Text schreiben? Und das fällt einem ja schon dann irgendwie schwer, wenn man auf einmal dann feststellt, so, man muss jetzt einfach mal aufschreiben, so, der wird 40, ich wollte jetzt nicht einfach nur schreiben, Happy Birthday, lass es dir gut gehen, Rakete, du bist ein cooler Typ, so, sondern wollte das irgendwie persönlich gestalten, hab mir da wirklich Mühe für gegeben. Und Flo hat sich gemeldet, hat er jetzt am Wochenende Geburtstag und war total gerührt. Und das macht mir dann wiederum Freude. Also ich finde, Schenken empfinde ich nicht nur als Freude für das Gegenüber, sondern ich habe am meisten Freude auch daran, dass das so gerade bei Menschen, die man gut kennt, auch so eine Ebene widerspiegelt von Gemeinsamkeit, so, dass beide was davon haben. Also sowohl der Beschenkte als auch der Schenkende genießen, absolut, den Moment, dass es cool ist. So. Und das mag ich dran.
Genau. Und also perfekt zusammengefasst. Ein perfektes Geschenk ist für beide Seiten schön.
Ja, genau. Und dann ist auch, glaube ich, so ein bisschen wie du es auch machst, egal was es kostet, weil man macht es halt nicht aus den finanziellen Gründen, sondern man macht es einfach, weil man weiß, die andere Seite freut sich. Und ich glaube, diese Freude auf der anderen Seite ist genau das, was mich am meisten triggert.
Meine Mutter schenkt ja ihren Enkeln immer eine Reise mit ihr alleine. Was ich auch ganz real finde, ehrlich gesagt.
Finde ich auch cool.
Also, dass sie immer eine der Enkelkinder nimmt und irgendwo nach New York, nach Dings. Da war meine Tochter in New York schon.
Aber wie ist New York gerade? Ist es irgendwie, merkt man da heiß, Covid-wise?
Covid überhaupt nicht. Nicht existent. Also die Wahrheit ist, dass die Regeln sind ja eigentlich du musst eine Vaccination vorzeigen, also eine Impfungskarte vorzeigen. Allein das ist schon ein Vorgang, da sind die technisch nicht drauf vorbereitet, also sie scannen jetzt nicht diese Codes ab oder also QR-Codes, sondern du musst einfach auf dem Handy was zeigen. Das ist zweimal passiert. Einmal in einem schwedischen Café, wo ich heute Morgen gefrühstückt habe, und das zweite Mal in einer Bar, aber auch eben 34 Mal nicht. Also das ist die Wahrheit, dass so richtig kontrolliert wird's nicht. Ich war in zwei Clubs, weil wir einen Abend aus waren hier auch, und da wurde gar nichts kontrolliert und da war es randvoll. Und da, also, und das war übrigens ein anderes Gefühl zum ersten Mal, weil ich schon, ich gehe dann da rein und ich finde jetzt Clubs nicht immer mega geil. Erst recht, wenn ich nicht, also wenn man angezündet ist und Bock hat zu feiern, ja, aber wenn man so ein bisschen kritisch ist, dann bin ich schon jemand, der sehr schnell dann auch nach Hause geht. Das geht noch schneller in Zeichen, also weil das schwitzige, anfassende, das war bei mir sofort Cancel raus hier. Ich habe überhaupt gar keinen Bock darauf, jetzt hier Covid bei sowas zu kriegen und so weiter, weil ja, also es ist jetzt...
Habe ich aber lustigerweise, ich war ja nach meiner Italien-Rundreise noch in Venedig ganz zum Schluss, und dann habe ich so ein Hotel eingecheckt und die wollten es natürlich auch sehen, und ich hatte ja mein Telefon gecrashed, ja?
Ja.
Das heißt, ich hatte meinen digitalen Impfausweis nicht mehr und hatte aber in weiser Voraussicht mein physisches, also diesen gelben Lappen mitgenommen, den ich aber seit Kindestagen habe, und der hat, keine Ahnung, da sind die ganzen Impfungen vom Duell um die Welt drin, das Ding ist bumsvoll bis unter das Dach und zerfleddert und weiß ich nicht was. Und dann bin ich richtig nervös geworden, als ich festgestellt habe, shit, ich muss ja jetzt dieses Ding hier vorlegen. Fiel mir ein, scheiße, ich habe ja jetzt gar nicht, und auf dem neuen Telefon habe ich es noch nicht, ich habe diesen Impfausweis nicht digital. Jetzt muss ich ja in meinem Impfpass diesen Eintrag finden, wo der die beiden Covid-Impfungen reingemacht hat. Und ich wusste, dass der schon bei der Impfung sehr, sehr, sehr gesucht hat, wo man den hinmachen kann, und die auch gesplittet sind. Also die eine ist irgendwo hinten und die andere ist irgendwo in der Mitte. Und dann habe ich die aber nicht gefunden, weil dann fliegst du da halt da drüber und kennst den Moment, der so total Stress auslöst bei einem, und man denkt so, oh Gott, ey, wenn das jetzt jemand meinen Venedig-Aufenthalt zerstört, weil ich zu dumm bin, das irgendwie zu finden, ne? Dann habe ich dem einfach zwei nacheinander aufgeschriebene Impfungen aus dem Jahr, hatte ich fest, 2017 gezeigt beim Einchecken, wo Typhus stand. Und der Typ so, okay, yeah, thank you. Und das hat mich so beunruhigt, dass ich diesen ganzen Hotelaufenthalt null genießen konnte, weil ich dachte so, ey, wenn die so genau sind hier, dann kannst du es ja vergessen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also da musst du auch gar nicht fragen. Das fand ich total beschissen. Das hat mich richtig so ein bisschen, ich habe mich immer sicherer außerhalb des Hotels gefühlt als im Hotel.
Hundertprozentig ist es auch. Die sind ja auch nicht dafür geschult. Das sind ja auch falsche. Also wie, selbst wenn du da, ich hätte alles vorzeigen können bei meinen drei Sachen, und nie im Leben hätte es irgendjemand interessiert. Also du musst, glaube ich, einfach nur einen QR-Code vorzeigen und das reicht schon. Also das ist die Wahrheit. Und sonst ist es sau heiß. Ich hatte dieses Golf-Event, dann habe ich nächste Woche bin ich bei den US Open beim Tennis und Influencer da mal wieder ein bisschen. My life as an Influencer ist das ja jetzt. Ich bin Influencer und mache genau solche Events. Und zwischendrin dachte ich, fliege ich entweder nach Hause oder bleib einfach in New York. Und genau das tue ich jetzt. Ich habe jetzt 4 Tage vor mir, wo ich gar nichts zu tun habe. Ich habe nicht einen Termin. Das hier, unsere Aufnahme, ist der letzte Termin. Ich habe 4 Tage lang nichts zu tun. Ich habe vor, vielleicht ins Museum zu gehen, vielleicht irgendwo Buch, keine Ahnung, irgendwas zu lesen, irgendwas. Ich glaube, New York, und ich mache das doch immer einmal im Jahr, dass ich wirklich 4-5 Tage irgendwo hingehe alleine, ohne irgendwen und ohne irgendeine Mission sozusagen. Das findet jetzt die nächsten 4 Tage statt. Ich werde übernächste Woche dir berichten, ob es mir gut getan hat oder schlecht getan hat. Ich finde es auf jeden Fall, ey, ich war schon gestern, kam ich zurück und habe Jerks geguckt. Alter, das ist so krass alles. Das ist so krass. Jerks ist einfach das Krasseste, was ich nochmal je, ich weiß, ich wiederhole mich da. Das ist so krass.
Ja, ich habe es auch gestern Abend geguckt und bin gestorben und dachte mir also, oh Gott, wo würde das so hinführen, ne?
Oh, und ich bin froh, dass ich es alleine schaue, weil ich glaube, das könnte ich nicht mit jemand anderem ertragen zwischendrin. Weil das so an den Nerven, das ist so wahnsinnig, was da passiert. Fand ich übrigens sensationelle Folge von Christian und dir. Habe ich mich so totgelacht mehrfach. Ich liebe seine, wie er das so tonalitätmäßig auch immer, und dann so die kleinen Dings und seine Sicht auf die Dinge. Das ist ein Motherfucker, ey. Den finde ich den krassesten. Also, aber auch Fari ist natürlich genial. Also, es ist einfach, das ist crazy. Aber genau sowas zu machen. Also, weißt du, nichts zu tun zu haben und zu schauen, was passiert, ist ja eher ungewöhnlich. Wie war denn dein, ich sag's, wie es ist. Es gab eine Nachricht, die mich schon wieder, die nächste Verletzung, die nächste, was ich gar nicht verstehe, ich dachte, du warst in Berlin. Was hat das mit Surfen zu tun? Ich check's nicht.
Ich war auf einer stehenden Welle.
Aber also, du kannst...
Ja, nee, das ist ja anders. Also stehende Welle ist ja, das war auch so lustig, weil, da greife ich, glaube ich, nichts vorweg. Ich war mit Klaas da und habe Klaas dann versucht zu erklären, dass eine stehende Welle was ganz anderes ist, weil die Welle ja von vorne kommt. Und er hat es die ganze Zeit nicht gecheckt und hat immer gesagt so, nee, das ist doch totaler Quatsch, du erzählst doch Bullshit, ich kann nicht mich doch einfach mit dem Board rumdrehen, dann kommt sie ja von hinten. Habe ich gesagt so, nee, so funktioniert's ja nicht. Eine stehende Welle ist ja, dass du auf der Stelle stehen bleibst und das Wasser unter dir durchgeht. So. Und da sind wir drauf gewesen und das war wirklich irre, also Wahnsinnserfahrung, ich lieb's, ich kann es auch nur jedem empfehlen. Der irgendwo eine stehende Welle, es gibt jetzt nicht so viele, glaube ich, in Deutschland, aber googelt es mal, wenn ihr irgendwo eine bei euch in der Nähe habt. Es ist wirklich ein mega, 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 mega Erlebnis. Hat ultra viel Bock gemacht. Ist halt turbo anstrengend, weil man halt sehr konzentriert ist und es auch so wahnsinnig auf die Muskeln und die Ausdauer geht. Und du wirst halt irgendwann immer hinten rausgetragen. Also die Welle bricht ja dann quasi, wenn du so willst, hinter dir. Und wenn du dann die Kontrolle verlierst, gehst du quasi mit dem Wasserstrom, der von vorne in einer Affengeschwindigkeit kommt, in diese Waschtrommel rein und dann wirst du hinten ausgespuckt und da geht's dann aber schon wieder so seicht hoch, dass es total ungefährlich ist. Also muss keiner sich Gedanken machen. Ich bin auch ein Schisser und hab's gut hingekriegt. Aber da habe ich halt irgendwann habe ich halt wirklich einen Purzelbaum gemacht in dieser Waschtrommel. Ne? Also ich war da drin und Klaas hat sich auch kaputt gelacht, weil meine Beine immer oben rausgeguckt haben.
Gibt es auf Kamera? Ist gefilmt worden?
Das ist gefilmt worden. Ja, das ist gefilmt worden. Das wird es definitiv geben. Und das andere Mal war und das war wirklich, also da bin ich dann rausgespült worden und mein Kopf hat dann in dem Moment, wo ich quasi mit dem Kopf unten war, auf den Boden aufgeschlagen. Also so ein bisschen so ein Dück, ganz kurz. Und dann hatte ich wahnsinnige Kopfschmerzen so für 30 Sekunden. Und beim Hochkommen, also da war ich dann schon wieder draußen, habe ich dann so festgestellt, das hat man ja manchmal, wenn man sich dann so anstößt, hast du so ganz kurz an dem Ort, wo du dich angestoßen hast, hast du Schmerzen. Und so, wenn der erste Schmerz vorbei ist, merkst du, dass es ganz woanders noch viel mehr wehtut. Und dann habe ich mir hinten so dieses, bin ja so ein langer Lulatsch. Und meine Wirbelsäule ist eh immer so das Erste, wo ich irgendwas habe, was sich dann verzieht. Und dann habe ich hinten so Brustwirbel, Halswirbelhöhe. Hatte ich dann so einen richtig miesen, steifen Nacken bekommen, weil ich dann auch nochmal nicht nur durch diese Waschtrommel geschleudert wurde, sondern, und das war dann auch immer nochmal das Besondere, also nach hinten raus muss man sich das vorstellen, wie so ein Poolbecken, was so ganz seicht, wenn du da reingehen würdest, ganz seicht langsam runtergeht. Und dementsprechend kommst du aber andersrum da an, das heißt, es geht ganz seicht langsam hoch. Wenn du aber auf volle Elle aus dieser Welle rausgeschleudert wirst, kann es halt auch sein, dass du dann, also ich bin einmal auf dem Rücken geschleudert worden und dann wirst du halt wirklich, als wenn dich einer so Body Slam mäßig auf den Boden schlägt, wirst du halt da drauf gehauen. Und ich hatte so einen GoPro-Gurt an, wo halt hinten der Verschluss ist und der hat dann so einmal richtig auf mein auf die gleiche Stelle, wo es quasi schon wehgetan hat, und das war dann, glaube ich, so das einprozentige Schicksal des Joko W., der immer wieder sich Verletzungen holt, die sich keiner holt, hat dann genau dieser Verschluss von dieser GoPro Weste, wenn du so willst, oder von diesem GoPro Gurt, hat dann genau auf diese Stelle drauf gehauen und ich weiß nicht, ob ich mir dann Wirbel rausgehauen habe oder was auch immer, aber ich habe mir dann wirklich abends um 11 aufs Hotelzimmer ein Physio bestellt, hab dann aber am Tag drauf, weil ich dann immer noch solche Schmerzen hatte, ich konnte halt weder nach links noch nach rechts gucken, nochmal beim Physio und das fand ich total spannend. Thomas, den ich auch schon ewig kenne, der hat dann nicht hinten am Rücken gearbeitet, sondern der hat vorne auf der Brust quasi und im Bauch gearbeitet. Und dann meinst du, warum gehst du nicht da hinten? Und ich habe ja da hinten krasse Schmerzen. Und dann hat er mir erklärt, dann meinte er, nee, guck mal, du bist in diese Welle reingeraten und die hat dich durchgeschleudert. Das heißt, du hast wie so eine Art Schleudertrauma, wenn du so willst. Das wiederum bedeutet, dass dein Kopf so zusammengestaucht wurde, wenn du nach unten gegangen bist. Und wenn du dann wieder nach oben gespült wurdest, hat dein Kopf sich wieder nach hinten geschlagen. Und das bedeutet ja eigentlich, dass deine Speiseröhre, da hängt der Magen ja dran unten, deine Speiseröhre wird zusammengedrückt und der Magen wird runtergedrückt dadurch und wenn du dann wieder langgezogen wirst, wird deine Speiseröhre wieder hochgezogen und der Magen wird auch hochgezogen und dann wirst du wieder runtergedrückt und die Speiseröhre auch und der Magen auch und dann wirst du ausgespuckt und dann bleibst du aber quasi in dieser Position, als wenn du so einen Buckel machen würdest nach vorne und da ist die Verspannung. Die Verspannung ist nicht hinten im Rücken, die Verspannung ist vorne. Und glaubst mir oder nicht, also es kommt so langsam wieder, also ich glaube 100% war jetzt die eine Behandlung von ihm nicht, da müsste man wahrscheinlich nochmal zwei, dreimal zu einem Physio jetzt hier in München gehen. Aber das war halt faszinierend, wie der vorne quasi so Speiseröhre und Magen gelöst hat von dem, was da so an Spannung drin war und was das mit meinem Nacken gemacht hat. Ich konnte wirklich, nachdem der mir nur vorne quasi Brust und Bauch behandelt hat, konnte ich meinen Kopf wieder nach links und rechts bewegen. Das fand ich faszinierend. Und ich liebe wirklich beim Physio zu liegen, also bei all dieser Scheiße, die ich schon hatte. Ich hatte ja wirklich schon Stunden, die ich da verbracht habe. Und immer wieder frage ich dann so, warum das, wieso dieses, warum jenes, warum welches. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend, wie der menschliche Körper einfach so ein ultrakomplexes, zusammenhängendes Etwas ist, wo du gar nicht sagen kannst, ja, meine Annahme war halt so, kannst du mir da hinten den Wirbel wieder reinknacken, weil du dieses klassische Mobilisieren. Ja, und das war es gar nicht so, sondern man musste halt ganz anders daran. Und der Abend im Hotel war wirklich schlimm, aber hat auch geholfen. Also es war ein ganz anderer Ansatz. Am nächsten Tag ging es dann etwas besser, aber ich war halt so wirklich, wir haben auch die Woche nur gedreht. Also ich habe wirklich von Montag bis Freitag jeden Tag gedreht. Und das war auch mega, so weil ich die ganze Woche mit Klaas verbracht habe und das irgendwie dann auch so Schullandheim-mäßig war. Ne? Da gibt dann so Wochen, da verstehen wir uns sehr gut und es gibt Wochen, da verstehen wir uns dann nicht so gut. Es gibt Wochen, da verstehen wir uns gut und mal schlecht. Aber das war wirklich eine Woche, da haben wir uns sehr gut verstanden und hatten eine wahnsinnige Freude, dass wir mal wieder so viel Zeit miteinander verbracht haben. Aber reicht dann auch jetzt, haben wir beide gesagt. Das ist dann gut, dass er jetzt erstmal wieder nach Rom düst und seinen Film weitermacht und ich jetzt wieder meinen Alltag hier leben kann. Und dann gehen wir aber auch schon in zwei Wochen wieder ins Studio und haben dann JKP7, also Joko und Klaas gegen Pro7. Aber zurück zu der Woche. Es hat halt so die ganze Woche überschattet, ja, weil ich halt so viel drehen musste, dass ich halt die ganze Zeit so gehandicapt war. Und das hat mich so wahnsinnig genervt, dass ich natürlich so bei all der Freude, und dann war es auch noch dumm, weil ich glaube, ganz am Ende nochmal habe ich dann gesagt, so, ey, ich will jetzt noch einmal in diese Welle reinspringen, also so mit Anlauf von der Seite in diese, wie würde man es nennen, Barrel wahrscheinlich reinzuspringen, ne? Oder da, wo halt dann so die Waschtrommel halt richtig ist. Und das Lustige ist, dass der Kollege, der uns da geholfen hat, der Julius, der da meinte von mir so, ja, es kann sein, dass wenn dich die Welle ausspuckt, da gibt's so hinter, also das Wasser läuft über wie so eine ganz kleine Schanze. Und es gibt einen so einen Nullpunkt innerhalb der Welle. Da wirst du halt, wenn du nicht in die Strömung reinkommst, musst du dich halt selber vom Boden abdrücken, weil da ist der Druck über dir so groß aufgrund der Bewegung, dass du da nicht durchkommst, wenn du einfach darauf wartest, dass sich die Wassermassen mitziehen, sondern dann musst du dich dann abdrücken, dass du da oben durchkommst. Und dann bin ich halt mit Anlauf von der Seite nochmal in diese Welle reingesprungen, weil ich halt so Bock hatte, weil das ist ja auch so ein Monster von Wasser, was dann da steht. Das ist echt faszinierend und auch ein Lärm. Und dann bin ich wirklich so dumm gewesen, da reinzuspringen. Und logischerweise, wenn du dann da mitten reinspringst, bist du halt sofort an dieser Nullposition. Also da ist halt nichts, da ist keine Strömung und gar nichts. Und ich war halt wirklich unten am Boden und hab dann festgestellt, scheiße, hier passiert nichts. Aber, und das war das nächste Ding, aufgrund dessen, dass wir drehfertig waren, hatte ich auch keine Ahnung, ob irgendwer überhaupt noch diese Welle beobachtet, weil er meinte halt zu uns, ey, ich sehe ja die ganze Zeit, wenn ihr dann da fahrt und wenn ihr da reinkommt und nach 8 Sekunden nicht oben seid, drücke ich auf den Notaus-Button und dann ist sofort Schluss. Die Welle ist in einer Sekunde vorbei und es ist alles safe. Euch kann hier nichts passieren. Und dann war ich gefangen unten in diesem Ding und hab nur gedacht, scheiße. Und hab so 2-3 Mal versucht, mich mit den Armen abzustützen, hab's aber gar nicht so richtig hingekriegt, weil meine Arme zu kurz waren, dann da oben den Kopf aus dieser Welle rauszukriegen oder in die Strömung reinzukriegen, dass du einfach rausgezogen wirst. Und musste dann erstmal so eine Position finden, wo ich meine Beine dann in Position bringen konnte, dass ich dann wiederum durch die Beine mich in diese Strömung reingedrückt habe. Da dachte ich auch so, das ist auch der Klassiker, alles ist vorbei, ich habe eh schon irgendwie hier einen Schaden am Rücken mitgenommen und ich Idiot spring nochmal da rein keiner hat es mitbekommen, weil ich war safe länger als 8 Sekunden darunter, ja. Und keiner hat die Welle ausgemacht und hat dann gedacht so, oh warte mal ganz kurz, der Joko, der kommt da gerade nicht hoch, warum kommt der nicht hoch, kann mal einer bitte die Welle ausmachen? Das hätte auch anders ausgehen können, wenn ich mich dümmer angestellt hätte, aber Gott sei Dank bin ich nicht so dumm, wie ich aussehe.
Ist dein Arzt, ja, der oberkörperfreie Triathlet.
Ja.
Kriegst du da eigentlich Treuepunkte?
Nee, das ist ja nur mein...
ich weiß, das ist der Zentrale sozusagen, aber den
nee, Russe, nee. Mein Arzt, der Triathlet, das ist der Urologe. Das war nur mein Hodenspezialist fürs Enthodeln.
Okay.
Nee, den habe ich gar nicht. Nee, ich habe, also Treuepunkte kriege ich da safe.
Weil wie viele Verletzungen du jetzt schon hattest?
Ey, das ist aber wirklich, ich habe auch keine Ahnung, wie ich es hinkriege. Also das meinte auch Thomas hier, der Physio meinte auch, ich habe zu wenig Trapezmuskel. Also dieser Muskel, der quasi hinten aus dem Hals in die Schultern rüber geht. Das was so Ochsen haben, die dann so richtig trainieren. oder Boxer haben den auch ganz krass, weil sie halt damit so wahnsinnig viel auffangen können, weil das halt so den ganzen oberen Rücken so wahnsinnig stärkt. Und er meinte, du musst viel mehr deinen Trapezmuskel trainieren. Und ich glaube, generell muss ich einfach viel mehr mein Leben trainieren oder meinen Körper trainieren.
Bei deinem Beruf schon, weil also das sind ja durchaus, das bleibt ja so, oder?
Ja, ich glaube auch, das wird sich jetzt nicht groß ändern. Aber trotzdem bin ich halt jemand, der jetzt nicht so der ergiebigste ist. Ich habe nur hier Jakob, der dann da irgendwie seinen Halbmarathon läuft. Der hat halt hart darauf hintrainiert und hat sich die Zeit auch genommen, auch abends um 11. Ne? Da weiß ich noch, da hat er mir irgendwann mal geschrieben, ah, ich weiß nicht, ich komme jetzt erst nach Hause, wollen wir noch telefonieren? Da habe ich gesagt, ich dachte, du wolltest noch laufen gehen. Dann meinte Joko, es ist 11. Dann meinte ich, aber ist doch mega. Das ist der einzige Unterschied zwischen Menschen, die abends laufen gehen und Menschen, die abends nicht laufen gehen. Also wenn man jemanden abends laufen sieht, denkt man sich immer so, krass, guck mal, der geht jetzt laufen. So, man denkt immer, die müssen ja 20 Kilometer laufen, sonst würden die abends nicht mehr loslaufen. Aber alles, was den Menschen halt von mir unterscheidet ist, der hat halt abends um 11 nochmal die Schuhe angezogen, ist halt eine halbe Stunde laufen gegangen. So. Und das hat Jakob ja auch so hart durchgezogen. Aber ich glaube, da bin ich einfach ein anderer Typ. Ich weiß nicht, ob ich ein Ziel brauche, auf das ich hintrainieren kann oder so, aber ich habe in meinem Leben es noch nicht hinbekommen, glaube ich, mal so einen Punkt von Fitness zu erreichen, wo ich wirklich sage, ich war fit. Und ich habe jetzt wirklich, würde ich sagen, das erste Halbjahr nicht wenig Sport gemacht.
A winner is just a loser who tried it one more time. Steht immerhin bei Mario Götze in seinem Gym. Stand mal, ja. Als ich da war. Fand ich, ja, fand guter ich schon Satz. Auch.
Ist was dran.
Ein bisschen Wandtattoo, sagt man dazu. Ich habe eine Sache, ich war hier essen in New York. Und das war nicht mit Tommy Haase, auch nicht mit Elias und was auch immer, sondern mit anderen Bekannten von mir. Und da hat sich ein Gespräch abgespielt, was ich zumindest, damit wir was lernen. Also auch, aha, damit unsere Zuhörer auch ein bisschen was lernen, damit man nach der Folge ein bisschen schlauer ist und das vielleicht irgendwann anwenden kann. Und zwar war Smalltalk, dies und das, alles cool und was auch immer. Und dann hat ein Club-Promoter war da auch dabei, der so ein bisschen der Fixer, glaube ich, war, der uns dann in Orte reingebracht hat oder rausgebracht hat. Also der kannte auch immer die Türsteher und dann kommt man an Leuten vorbei und dies und bla bla. So. Und mit dem unterhalte ich mich, da heißt Daniel und dann sagt er irgendwann so, Paul, are you a skier? Und dann ich so, yes, I love skiing und hab ihm so 12 Minuten darüber erzählt, wie schön es in Laax ist und dass ich sehr gern nach Oberlech gehe und dass ich Zermatt auch liebe für die roten Pisten dann dort und dass ich früher Schwarzwaldmeister Tocknauer Berg gewesen, habe ich ihm auch erzählt und alles. Hab wirklich einen langen Monolog über meine Liebe zum Skisport gehalten. Und er guckt mich immer fragwürdiger an und irgendwann ich so, are you scared too? Und er so, I actually wanted to know if you want to do blow, was Kokain ist. Und falls du das mal gefragt wirst, kannst du demnächst einfach sagen, nee, ich fahr kein Ski, weil es war sehr unangenehm, muss ich sagen.
Aber eigentlich gut, dass du es nochmal so in Breite erklärt hast, weil hättest du gesagt, ja, ja, klar, ich bin ein riesen Skifahrer.
Ja,
jetzt. Er wahrscheinlich gesagt, okay, dann kaufe ich noch 5 Kilo mehr. Und wer weiß, wie der Abend verlaufen wäre, weil er sagt, warte mal, du hast doch gerade eben gesagt, du bist ein Skifahrer. Und ich glaube, dann ist so ein Moment da, wo man sagt, ja, erkläre ich ihm jetzt, dass das ein Missverständnis ist oder halte ich einfach den Rüssel rein?
Absolut. Und
Scheiße.
Aber ich habe es überlebt, aber ich habe auch dann darüber nachgedacht, was sind die dümmsten Momente, wo ich mich selbst wirklich, wirklich, also ich habe wirklich mehrere Momente gehabt, wo ich mich selbst gefragt habe, wie habe ich es überhaupt zu irgendwas geschafft. Der erste Moment davon war, wir waren mal, meine Eltern, und das finde ich auch, also ich habe jetzt wieder darüber nachgedacht, weil wir auch mal in Long Island waren, meine Eltern haben früher immer Haustausch gemacht mit irgendwelchen Leuten, waren die quasi 6 Wochen bei uns und wir waren 6 Wochen woanders. Eigentlich ist das ein geiles Konzept.
Voll,
und theoretisch bin ich auch total fein dazu, dass bei mir, also vielleicht müsste man das mal wieder beleben, weil also in unserem Umfeld macht niemand Haustausch über den Sommer, dass man mal, keine Ahnung, an die East Coast oder sowas geht.
Wir können ja mal Haustausch machen.
Wollen wir mal Haustausch machen?
Ja. Dann, ich war zu euch und ihr kommt hier. Ja,
genau. Aber wir waren auf jeden Fall in Paarl in Südafrika, als ich so 13 war oder sowas.
Ja, genau.
Und das ist im Weinbaugebiet dort und was auch immer. Und dann habe ich da angefangen, Grape Juice zu trinken und habe Traumsaft die ganze Zeit getrunken. Alles cool. Kommt zurück und 2 Tage später in Deutschland sind wir an der Tankstelle und dann ist da sowas und dann sage ich so, oh geil, die haben hier auch Traubensaft in Deutschland. Ich wusste gar nicht, ich habe das lieben gelernt und dachte mir mega und das gibt's hier auch in Dosen, ist mir gar nicht aufgefallen, wusste ich gar nicht, trinke ich jetzt auch, kauf's mir, nehme einen Schluck ultra bitter, ganz, ganz bitter und ich sage, was ist denn hier los? Hä? Und habe dann realisiert, dass ich Grapefruit Juice gekauft habe.
Fuck, wie lustig.
Und da muss ich sagen, habe ich mich sehr, sehr dumm gefühlt, weil ich quasi aus Grapefruit die Traubenfrucht gemacht habe und nicht, also alter Schwede, komplett low. Und ein ähnliches Erlebnis hatte ich letzte Woche tatsächlich. Letzte Woche habe ich meinem Sohn Frühstück gemacht. Und er hat sich gewünscht, dass er Cornflakes bekommt, was auch immer mit Milch, bla bla bla. Ich mache das fertig und mache das dann da drüber. Und ich saß so da und habe ihm zugeschaut morgens beim Frühstück und habe mir selbst einen Toast gemacht und habe dann so drüber nachgedacht, so, das ist ja krass, dass ich nie Cornflakes mochte. Ich mochte es nie als Kind. Ich weiß nicht, mochtest du Cornflakes? War das was für dich?
Ja, ich war immer eher der Smacks-Typ.
Okay. Und ich habe dann auch so, also auch bei Wild Taco, unserem geliebten Taco-Laden oder sonst bei jedem Mexikaner, bestelle ich immer Flour Tortillas. Also ich mag Mais einfach grundlegend. Ich bin nicht so der, bist du ein Mais-Typ? Also genau das ist passiert. Ich, während diesem Morgengedanken habe ich realisiert, dass Cornflakes aus Mais sind.
Gepoppt für Mais, ja.
Und ich dachte, wie dumm muss man eigentlich sein? Bis zu meinem 40. Lebensjahr dachte ich, dass Cornflakes einfach so ein bestehender Begriff ist. Dass es einfach, dass es nichts mit dem Inhalt Corn oder Flakes zu tun hat, sondern einfach, also ich meine, wie dumm kann man denn sein? Dass ich überhaupt in Amerika leben darf, dass ich es geschafft habe, keine Ahnung, dass 3 Kinder was zu essen auf dem Tisch haben, ist ein Wunder mit dem, mit der Voraussetzung, mit dem Chip, dass ich Cornflakes nicht, also ja, das wollte ich dir nur zumindest mitteilen.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich habe auch sehr lange gebraucht, um das zusammenzukriegen. Das ist, glaube ich, auch erst ein paar Jahre her.
Wirklich? Bei Cornflakes?
Ja. Ja, ja.
Weil wir halt so amerikanisiert aufgewachsen sind, oder? Ich mal mir jetzt die dumme Welt ein bisschen schön. Aber.
Nein, aber ich weiß auch nicht. Ich habe mich immer gefragt, glaube ich, warum Special K, ja, warum die nicht einfach anders als Cornflakes, also keine Ahnung, die Bio-Cornflakes oder weiß ich nicht was. Und darüber bin ich damals dahin gekommen, festzustellen, dass das wahrscheinlich einfach 2 komplett verschiedene Arten sind, wie das Produkt hergestellt wird. Und dann fiel mir auf, dass Korn ja Mais ist. Und dann dachte ich mir, ah, warte mal, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Deswegen heißt das eine Special K und das andere. Und das K ist ja auch nur für Kellogg's und auch nicht für Cornflakes oder so. Sondern da habe ich dann gecheckt, fuck, das ist einfach auch, das ist auf Maisbasis, dieses Produkt hier.
Ja. Das ist, wie es ist. Ich möchte schließen mit meinem El Hotzo-Tweet der Woche. Ich bin nach wie vor ja Fan von dem und er hat getweetet, extreme Angst davor, dass es eine Danke-Merkel-Challenge geben könnte, bei der sich Dutzende Promis, die es noch nicht in die Jury einer Castingshow geschafft haben, absolut unironisch bei Angela Merkel bedanken. Davor habe ich auch Angst. Können wir ja schon mal starten jetzt. Danke, Merkel. Wir sprechen uns in 2 Wochen wieder, mein Freund Joko, ne?
Wir sprechen in 2 Wochen wieder und du bekommst noch eine Gästin oder einen Gast von mir zugeschoben.
Gut oder schlecht? Nett? Hübsch?
Ich würde sagen...
Groß, klein?
Sie ist
laut?
Sie ist auf jeden Fall AAA, was denn das Gastniveau angeht. Und sie war sehr erfreut zu hören, dass wir sie in Betracht gezogen haben für den Podcast.
Die Gästin.
Oder der Gast.
Genderst. Vielleicht auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es rausfinden.
Weiblich, das ist ja immer so. Also es soll jetzt nicht, so wie bei Christian Ulm, wo ich halt so, ah, eine Frau. Und er so, nein. Und das war mir sehr unangenehm. Da bin ich gestorben. Das war kacke. Nee, lass dich überraschen. Aber ja. Es ist, also ich freue mich sehr auf die Folge. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Dann freue ich mich auch drauf. Schön. Wir haben eine goldene Henne gewonnen. Vielen Dank.
Das ist richtig.
Und wer präsentiert uns, mein lieber Freund Joko?
O2, Ladies and Gentlemen, das sehr gute Netz zum sehr guten Preis.
Stark. 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 Stark.